Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen zu unserem Gottesdienst. Und wir wollen diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Begrüßen möchte ich auch alle, die am Laptop oder am Telefon sind. Herzlich willkommen. Ja, der Lothar wird uns das Wort auslegen unter dem Thema Lüge und Wahrheit. Ja, heute in dieser Zeit ist es wirklich schwer, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. Auch gerade in den Medien ist es so arg. Und was ganz besonders schlimm ist, die Politiker nehmen es auch nicht so ganz ernst mit der Wahrheit oder machen es auch ganz bewusst. Also es ist schade, dass der Teufel so eingegriffen hat. Und ja, er ist ja der Vater der Lüge. Und er macht sich das zunutze mit den Medien, dass das überall verbreitet werden kann. Aber wir dürfen in der Wahrheit leben. Grüßen möchte ich euch mit dem Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, wir dürfen nach vorne schauen, dürfen uns freuen, dass wir einst bei unserem Herrn sind. Zu den Veranstaltungen möchte ich einladen zu unserer Bibelstunde am Mittwoch, 19 Uhr, und nächsten Sonntag zum Gottesdienst, 10.30 Uhr wieder hier. Der Dienekreis bei dem Wetter, am schönen Wetter, ist am Häusl um 18 Uhr und die Jungschar findet auch wieder zur gewohnten Zeit statt. Der Krabbelkreis ist auch wieder. Super. Ja, hinweisen möchte ich noch auf die Fragebox. Wir haben ja jeden ersten Mittwoch im Monat eine Fragestunde. Und wem irgendeine Frage der Seele brennt oder ja, kann sie gern stellen und der Rainer wird uns das dann auslegen, auch im Austausch. Ja, soweit zu den Bekanntmachungen. Das Lied zum Eingang ist in unserem Liederbuch, die 179, die Verse 1 bis 4. Vater, ich will dich preisen.
Thank you.
Die Lesung für heute steht in Jesaja 64, die Verse 1 bis 7. Wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Und dass man von all das her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der sowohl tut denen, die auf ihn harren. Du begegnest denen, die Gerechtigkeit üben und auf deinen Wegen deiner Gedachten. Siehe, du erzürntest, als wir von all das her gegen dich sündigten und abtrünnig wurden. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, dass er sich zu dich halte. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und lässt uns vergehen unter der Gewalt unserer Schuld. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Soweit der Text. Das Lied vor der Predigt steht im Liederbuch, die 238, 1 bis 4, Lob meine Seele den Herrn. Und nach dem Lied dürfen die Kinder in die Kinderstunde und ich möchte noch beten mit ihnen. Ja, Vater, hab Dank, dass du da bist, auch wenn wir es manchmal nicht spüren. Hab Dank, dass du auch jetzt ganz besonders bei den Kindern bist, dass sie auf dein Wort hören dürfen und es aufnehmen. Ja, dass sie auch spielend lernen, dich zu lieben, auf dein Wort zu hören und danach zu wandeln. Hab Dank, dass du uns diese Gelegenheit gibst, dass wir auf dein Wort hören, dass die Kinder auf dein Wort hören dürfen. Ja, segne du ganz besonders die Kinder. Amen.
Ja, Lüge und Wahrheit. Ein sicher großes Thema und vielleicht auch gar nicht in einem Gottesdienst zu lösen, aber vielleicht anzudenken ein wenig. Und ich bin tatsächlich, wie der Erwin das auch gesagt hat, über diesem Geschehen, was so im Moment läuft, dazu gekommen, darüber ein bisschen nachzudenken, Lüge und Wahrheit. Wenn man sich aktuell die Nachrichten ansieht, dann bekommt man ja ganz unterschiedliche Sichtweisen zum aktuellen Geschehen, zum Beispiel in der Ukraine, zu hören. Die einen sprechen von einer Spezialoperation und die anderen von Krieg. Die einen sagen, es gibt keine Zivilisten, die angegriffen werden und man sieht beschossene Krankenhäuser. Hier scheint es uns leicht zu fallen, zu beurteilen, was Lüge und was Wahrheit ist, wo die Lüge und wo die Wahrheit redet. Aber schon eine veränderte Informationslage macht es schwer, eindeutig in der Beurteilung zu sein. Wir sind immer abhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Nachrichtenquelle, letztlich der Person, die hinter dieser Nachricht steht. Wie glaubwürdig ist die Person? Wie wurde die Nachricht geprüft und weitergegeben? Was ist echt und was ist falsch? Im modernen Sprachgebrauch spricht man von Fake News. Also man formt Nachrichten so um, dass sie so ankommen, dass sie dem, der sie sendet, auch gerecht werden, dass der gut ankommt, dass seine Ziele gut ankommen. Man verändert so, dass es passend wird für den Absender und die Adressaten in seine Richtung geleitet werden. Um diese Fragen möchte ich mich hier aber im biblischen Sinne ein wenig umdrehen, Lüge und Wahrheit. Zwei Leitverse habe ich dazu, die mir immer ein bisschen helfen, so Kurs zu halten. Das eine ist aus Johannes 18, 37, da spricht Jesus zu seinem Richter, der über ihn eingesetzt ist, Pilatus. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Also gewaltig und für uns wichtig. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Das zweite aus 1. Johannes 3, 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Vernichte. Ein vernichtender Schlag. Ich möchte mit euch ein bisschen nachdenken über diese Dinge anhand von verschiedenen Texten, hauptsächlich aus dem Johannesevangelium, aber schon noch ein paar andere noch dabei. Das Erste, was mich natürlich da angesprochen hat, wo ich denke, dass ihr auch alle sofort dahin geht, ist dieses Geschehen, als der römische Statthalter Pilatus, als der Vertreter der damaligen Weltmacht in die Situation kommt, Jesus zu richten. Eine Gerichtsverhandlung sollte die Wahrheit ans Licht bringen. So habe ich es überschrieben, den ersten Punkt. Nachdem sich Jesus vor Hannas und Kaiaphas verantwortet hatte, den beiden hohen Priestern, wobei es eigentlich nur einen geben dürfte, das wisst ihr ja, wurde er von den jüdischen religiösen Führern dem Heiden Pilatus in die Hände gegeben und ausgeliefert. Das war übrigens auch alttestamentlich schon vorhergesagt, dass er den Heiden in die Hände ausgeliefert wird. Nach dem Gesetz der Römer war es den Juden zu dieser Zeit nicht erlaubt, eine Person zu töten. Johannes 18, 31 sagen die, es ist uns nicht erlaubt, ihn zu töten. Das dürfen wir nicht. Das aber war es, was Jesus in den Augen der religiösen Obrigkeit verdient hatte, getötet zu werden. Darum verlangten sie von Pilatus die Verhandlung, und zwar mit einem vorgegebenen Ausgang. Und der Ausgang sollte das Todesurteil sein, ganz klar. Durch den römischen Statthalter, ihr Gesetz, das Gesetz ihres Volkes und Glaubens, war nach dem, was sie gehört und gesehen hatten, im Urteil klar und eindeutig. Jesus hatte den Tod verdient. Blasphemie, Gotteslästerung. Er macht sich selbst zu Gott. Jesus hatte den Tod verdient in ihren Augen, sein Leben durch sein Auftreten und Wirken längst verwirkt. Das Dilemma war, sie konnten das Urteil nicht vollstrecken. Das Dilemma war, sie konnten das Urteil nicht vollstrecken. Ihr Urteil war klar, aber sie konnten es nicht vollstrecken. Nun wurde Jesus also von Pilatus befragt, um die Wahrheit zu erforschen und ein gerechtes Urteil zu fällen. Wir folgen dem Verhör aus Johannes 18, Abvers 33. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Übrigens, die Schrift, die später über dem Kreuz prangt, dieses Holztäfelchen, das ist ein Holztäfelchen, das die Angeklagten, wenn dann das Urteil gesprochen wurde, das war ihre Anklageschrift. König der Juden. Wahrscheinlich trug Jesus das Täfelchen tatsächlich auch um den Hals. Und es wurde da ans Kreuz gehängt. Das war die Schrift, das war seine Schuld, König der Juden zu sein. Das wollten sie ja, dass es abgenommen wird. Später und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, geschrieben bleibt. Er ist der König der Juden. Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst oder haben dir andere von mir gesagt? Also kommt das aus dir heraus, die Frage? Ist das eine Frage, die du wirklich stellst, die dir wichtig ist? Willst du eine ehrliche Antwort oder haben andere dich da informiert und du musst nur mal nachforschen? Er ist ein Nachforscher, der Pilatus. Keine Herzensfrage. Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation, die hohen Priester, haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Zu wessen bist du schuldig? Jesus antwortete: Ja, jetzt hätte er ja loslegen können, was er alles getan hat. Was hat denn Jesus so alles getan? Was fällt uns so ein, jetzt so spontan? Blinden die Augen geöffnet, Lahme durften wieder gehen, Tote durften auferstehen, den Armen wurde gute Botschaft verkündigt. Was? Ja, Speisung. Also lauter Dinge, wo man sagt, naja, nicht so übel. Wer von uns hat so viel getan? Was hast du getan? Wessen bist du schuldig? Jesus antwortete eine ganz seltsame Antwort, die gar nicht zu der Frage passt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also Reich? Zu einem Reich gehört ein König. Wenn er ein Reich hat, muss er ein König sein. Das passt zusammen, nur so geht's. Also du bist ein König. Jesus antwortet: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Nichts. Es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien wieder alle und sagten: Nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Eine seltsame Geschichte, eine seltsame Verhandlung, die uns hier geschildert wird. Am Ende des Verhörs steht der Satz: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das Dilemma des Pilatus war: Kein todeswürdiges Vergehen, nicht an meine Schuld, nach römischem Gesetz zu finden, aber die Macht zu haben, das Todesurteil auszusprechen. Er hatte die Macht dazu. Er durfte. Die Religionsführer der Juden nicht, aber sie verlangten es von ihm. Er stand nicht unter der Obrigkeit der Religionsführer. Aber sein Ruf beim Kaiser konnte beschädigt werden durch sie. Sein Ruf beim Kaiser, das war seine Not. Nun, Pilatus will Recht sprechen, ein Urteil fällen, das dem Geschehen gerecht wird, seine Macht nicht dazu missbrauchen, ein Falschurteil zu fällen. Aber er will auch nicht in schlechtes Licht beim Kaiser kommen. Das auf keinen Fall. Dann lieber mal ein bisschen das Recht biegen, wie da in eine Gefahr kommen. Er will sich versichern, wer vor ihm steht. Also bist du ein König? Bist du wirklich ein König, Jesus? Du sagst es, dass ich ein König bin, und er ergänzt, dazu bin ich gekommen, um dir von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Es ist die Frage, ist Pilatus aus der Wahrheit? Hört er die Stimme? Kann er hören, was Jesus ihm bezeugt? Johannes bezeugt dies im ersten Kapitel in besonderer Weise. Er sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In Christus begegnet uns der erste aus Gott geborene Mensch. Der erste aus Gott geborene Mensch. Adam war von Gott geschaffen. Geschaffen. Christus ist aus Gott geboren. Licht vom unerschaffenen Licht. Auch hier ist Christus der Erstling. Er ist nicht nur der Erstling der vom Tode wieder Auferweckten, der Erstling derjenigen, der diesen Weg geht in den Tod und in die Auferstehung, der uns verheißen ist. Wir waren jetzt beim Valentin Munz auf der Beerdigung, und da hat der Rainer so schön in dem Psalm 23 auch gesprochen und über dieses, ja, über diese Treue Gottes geht mit uns auch ins Todestal. Natürlich, auch in das finstere Tal. Und er holt uns da auch wieder heraus, gewiss. Mein zweiter Punkt, Jesus Christus, dazu geboren und die Welt gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen, in dieser 37. Vers. Für Pilatus blieb es bei dieser alles offenlassenden Frage. Was ist Wahrheit? Philosophisch. Wisst ihr, Philosophen haben eine Kunst entwickelt. Auf eine Antwort, die man ihnen gibt, erfinden sie drei neue Fragen. Es ist ein Verwirrspiel, man kommt nicht mehr klar. Was ist Wahrheit? Dabei war es ihm vergönnt, dem gegenüberzustehen, der nicht nur die Wahrheit spricht, sondern die Wahrheit ist. Der nicht nur das Wort Gottes sagt, sondern das fleischgewordene Wort Gottes ist. Der nicht nur Licht in die Finsternis der Welt bringt, sondern das Licht der Welt ist. Er steht der Wahrheit in Person gegenüber. Wenn Christus von sich sagt, dieses zentrale Wort aus Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann verknüpft er diese Aussage auf Ängste mit einer Person. Mit dem Vater. 6a ist das. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kennt jeder. Und 6b ist, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet, Jesus Christus ist tatsächlich der Weg zum Vaterhaus oder zum Vater. Jesus Christus zeugt von der Wahrheit. Was ist denn eigentlich der Hintergrund der Wahrheit? Von welcher Wahrheit zeugt er denn? Davon, dass da draußen das Auto vom Helmut steht, oder dass ich einen Golf fahre, oder was weiß ich, oder dass ihr in Neustadt wohnt. Von welcher Wahrheit zeugt er denn? Was ist denn die Botschaft der Wahrheit Jesu Christi? Was ist der zentrale Inhalt? Es ist die Botschaft vom Vater. Er zeugt vom Vater. Natürlich. Wie der Vater ist und es mit uns meint, Christus zeigt uns den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Im hohenpriesterlichen Gebet sagt Jesus Christus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den Vater, und den du gesandt hast, den Sohn, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben. Und in Christus dürfen wir den Vater sehen. Wir dürfen erkennen, wie er es meint, wie er ist, wie er sich bewegt, ob er uns lieb hat oder nicht, ob er uns etwas vorenthalten will oder ob uns etwas alles schenken will. All das dürfen wir sehen in Christus. Welches Zeugnis aber gibt uns der Sohn vom Vater? Was dürfen wir durch Jesus von der Wahrheit des Vaters erfahren? Also, wodurch öffnet sich der Zugang, der Weg zum Vater? Mein dritter Punkt: Welches Zeugnis gibt der Sohn vom Wesen über das Wesen des Vaters? Zunächst muss uns klar sein, nur einer kann vom Vater berichten. Das ist der Sohn. Denn sonst war keiner dort. Ja, sonst kennt ihn keiner. Aber der Sohn, der kennt den Vater. Er kann den Vater kundmachen, bekannt machen. Denn nur der Sohn hat ihn gesehen und kommt aus seinem Schoß. Johannes 1,18, niemand, also kein Mensch, keiner, Simone nicht, ich nicht, niemand von uns hier drin und überhaupt niemand, hat jemals Gott gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß, ist hochinteressant, was jetzt hier steht nicht wahr. Der in des Vaters Schoß ist. Das ist hochinteressant, weil es uns natürlich deutlich macht, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. So wie er jetzt auch zur Rechten des Vaters wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Er ist im Schoß des Vaters. Der hat ihn kundgemacht, bekannt gemacht. Man hätte mittelalterlich gesagt, von ihm geheroldet, vom König ausgesprochen, die Botschaft des Königs gesagt. Wo uns die Sohnschaft Jesu zur Gewissheit im Herzen wird, ist bereits Entscheidendes geschehen. Als Petrus auf die Frage Jesu, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Also das ist die Frage an uns, ganz persönlich. Was sagst du, Lea, wer Jesus ist? Was sagst du, Erwin, wer Jesus ist? Holger, also jeder Einzelne hier drin bekommt diese Frage, was sagst du, wer ich bin? Das ist eine ganz persönliche Frage und die kann ich nur ganz persönlich beantworten. Die Hildegard nicht für den Helmut und der Helmut nicht für die Hildegard, ich nicht für die Heidi nicht für mich. Jeder Mensch hat diese Frage ganz persönlich zu beantworten. Wer bin ich für dich? Wenn ich aber die Antwort des Petrus gebe, hat sie Konsequenz für mein Leben. Und die Antwort des Petrus ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn er Gott ist, dann hat er zu bestimmen. Dann hat er zu sagen. Auch in meinem Leben, in meinen kleinen Dingen, die ich mir hinlegen darf, in den großen Dingen, die ich nicht verstehe, die auf meinen Verstand überschreiten und wo ich auch nicht immer durchblicke. Manchmal blicke ich bei meinen kleinen Dingen auch nicht durch. Aber ich weiß, er hat es in der Hand. Und ich weiß, er hat es sagen. Ich darf es ihm anvertrauen. Da antwortete Jesus und spricht zu ihm, also zu Petrus, glückselig. Glücklicher Mann, durch und durch bist du Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern, wer denn? Mein Vater, der in den Himmeln ist. Mein Vater hat dir deutlich gemacht, dass ich der rechte Sohn. Deswegen habe ich gesagt, ist Entscheidendes passiert, wo wir das im Herzen annehmen dürfen, dass Jesus Christus Sohn des lebendigen Gottes ist. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und wenn das passiert ist, steht, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gegen all unseren Verstand, gegen all unser Verstehen, gegen all unsere Erfahrungen, gegen alles, was wir denken können, gegen alles, was wir beherrschen können, wird Jesus Christus diejenigen, die an ihn glauben, auferwecken am letzten Tag. Die Toten werden aufstehen. Das wird ein Staunen geben. Das wird ein Staunen geben. Nun bleibt die Frage, was ist Wahrheit? Wahrheit ist also letztlich gebunden an das gesprochene Wort, an das gegebene Wort einer Person. Ein Vertragspartner muss dem Vertrag trauen, da er der Person des Unterzeichners vertraut. Also wenn ich dem nicht traue, der seine Unterschrift unter dem Vertrag hat, brauche ich gar nicht mit unterschreiben. Das Papier kann ich mir sparen. Also wenn ich einen Geschäftspartner habe und möchte mit ihm einen Vertrag machen, habe schon ein komisches Gefühl, wenn der die Tür reinkommt, lasse ich es lieber. Dann lasse ich es lieber. Mache ich ein Geschäft mit dem anderen, aber nicht mit dem, oder? Man muss trauen können. Unsere christlichen Ehen binden sich an das vor Gott gegebene Wort Ja vor Gott. Wir sprechen Ja vor Gott zu dem anderen. Aber Verträge werden gebrochen in dieser Welt und Ehen werden geschieden. Oder? Ja. Ein deutlicher Unterschied macht sich hier deutlich zwischen allem Menschenwort und Gottes Wort. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Er ist die Wahrheit und in seiner Person ist die Wahrheit zutiefst verbürgt. Gott hält immer Wort. Immer. Ausnahmslos. Nicht an einem Punkt könnten wir Gott einer Lüge bezichtigen. Einem nicht gehaltenen Wort. Nicht an einem Punkt. So sehen wir in Pilatus den weltlichen Machthaber, der die Macht hat, Recht zu sprechen und doch ein ungerechtes Urteil fällt. In Christus sehen wir den himmlischen Machthaber, der das Recht hätte, sich alle Macht zu nehmen und sich aber diese Macht nicht missbräuchlich nimmt, sondern sie für uns verwendet und das gerechte Urteil Gottes über sich ergehen lässt an unserer Stelle. Er schafft sich nicht Recht, sondern gibt dem Recht Gottes Raum an seine Person. Das ist etwas Ungeheures. Wir können das gar nicht einmal ansatzweise verstehen, wenn steht, Jesus Christus trägt die Schuld der Welt. Das ist deine und meine Schuld, unsere Dinge, die uns bewusst sind an unserem Leben. Da gibt es ja schon genug, wo man sagt, naja, da könnte ich schon einiges aufzählen. Dann gibt es die Schuld der Völker in den Kriegen und Streitereien. Dann gibt es die Schuld, die vielleicht gar nicht erkannt wird, wo man gar nicht sich bewusst wird, dass man jemand anders auf die Füße getreten hat, aber man hat es getan. Zutiefst jemand gekränkt und verletzt, hab's gar nicht gemerkt. Es gibt noch eine Schuld, die mir immer wieder deutlich wird in meinem Leben und wo ich immer wieder merke, wie wir dahinter zurückbleiben. Die größte Schuld ist wohl, dass wir Gott nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollten. Wir sollten ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was uns ausmacht. Wie oft legen wir Gott auf die Seite und leben unser Ding und haben nicht diese brennende Liebe für ihn, die ihm gebührt. Und es gibt noch eine sehr konkrete Schuld, ein Versäumnis, wo wir da sein müssten für jemand anders und wir sind es nicht. Manchmal wissen wir es, wird es uns bewusst, manchmal merken wir es gar nicht. Aber wir merken, wie wir gar nicht so leben können, dass wir ohne Schuld bleiben. Ein Nachbar, der vielleicht unsere Hilfe bräuchte. Ein guter Freund, der schon lange auf einen Besuch wartet. Ein Bruder, eine Schwester aus der Gemeinde. Wie oft fehlen wir hier? Wie viel Schuld, wie viel Versäumnis? Am deutlichsten ist mir dieses Thema Schuld geworden tatsächlich aus einer kleinen Erzählung von Wilhelm Busch. Ich habe es hier vielleicht schon mal gesagt, aber ich finde es ein sehr gutes Beispiel, um deutlich zu machen, Schuld muss nicht boshaft sein. Schuld ist manchmal auch einfach nur nicht da zu sein, wo es vielleicht nötig wäre. Sein Vater ruft dem Wilhelm zu und sagt, Wilhelm, ich will nur einkaufen gehen, gehst du mit mir? Ich bin heute Mittag, will ich in die Stadt. Und der Wilhelm sagt, Vater, ich bin am Studieren, ich habe noch davon eine Arbeit auszumachen. Heute geht's nicht, ein andermal gern. weiß nicht, ob es die Woche drauf war oder zwei Wochen später, der Vater starb kurz darauf. Und Wilhelm erinnerte sich an diesen Morgen, wo der Vater rief, Wilhelm, gehst du mit mir einkaufen? Verbringst du ein bisschen Zeit mit mir? Und er sagte, ich konnte es nicht mehr gut machen. Wie gern wäre ich mit meinem Vater ein wenig unterwegs gewesen. Versteht ihr? Schuld. Nicht boshaft, auch nicht ein Versäumen, ein Nicht-Dasein, wo wir vielleicht hätten da sein sollen. Schuld muss nicht Mord und Totschlag sein. Schuld ist, auch im biblischen Sinne, nicht die Liebe geschenkt zu haben, die ich hätte schenken können. Nicht die Hingabe gehabt zu haben, die ich hätte haben können. Also das ist viel weiter zu fassen, wie wir es oft begreifen. Wir halten fest, Wahrheit bindet sich an eine Person. Diese Person ist Jesus Christus. Er steht zu seinem Wort, er ist da in der Not, er steht für den ein, der ihm glaubt. Wahrheit ist also auch Treue, auch wenn es ungemütlich, schwierig wird. Wahrheit widersteht der Lüge, denn die Lüge macht sich davon, wenn es darauf ankommt. Denn die Lüge macht sich davon, wenn es darauf ankommt. Mein vierter Punkt, der Vater der Lüge. Der Vater der Lüge. Wenn Jesus sagt, oder Johannes von ihm sagt, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte, dann merken wir, so wie hinter der Wahrheit eine Person stehen muss, so steht auch hinter der Lüge eine Person. Jesus entlarvt den Feind, den Teufel, als diese Person. Dazu möchte ich einen kurzen Abschnitt aus Johannes 8 lesen. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Eine verheerende Geschichte. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Ja, hört auf das fleischgewordene Wort Gottes, hört auf seinen Sohn. Jesus sagt, und die Schafe folgen dem Hirten, weil sie seine Stimme kennen. Es ist ein Phänomen, ein echtes Phänomen, mit verheerenden Folgen, dass der Mensch so leicht dem Wort des Feindes folgt, seiner Propaganda aufsitzt, seinem Machtgepränge staunend entgegenblickt. Wie lassen wir uns verführen, wir Menschen? Wenn einer in goldenen Kleidern daherkommt, wenn einer was zu zeigen hat, wenn einer Macht hat und das nach außen demonstrieren kann, wie kommen wir ins Schlingern? Wenn einer gut reden kann, wenn einer kräftig ein Wort hat und kann was sagen, wie lassen wir uns verführen? Luther beschreibt diesen Feind, den Teufel, trefflich in seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott«. In der ersten Strophe heißt es, der altböse Feind mit Ernst erst meint, groß Macht und viel ist sein grausam Rüstzeug ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Gibt sonst keinen gefährlicheren Feind wie ihn. Bis zum Ende möchte dieser Feind als Sieger dastehen, obwohl er der Besiegte ist. Er möchte seine Lüge als Wahrheit verkaufen, obwohl er keines seiner Versprechen auch nur zu halten gedenkt. Auch nur zu halten gedenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich so an mich denke, man erinnert sich ja als Kind, wenn man so das erste Mal unbewusst tut man ja viele Dinge, aber bewusst eine Grenze überschritten hat, wo Mama und Papa gesagt haben, nee, das haben wir nicht. Und wie einem deutlich wird, ich habe ja etwas getan, das war nicht recht. Wenn einem also erst das erste Mal das Gewissen schlägt, man spürt, es war falsch, es war nicht recht, was ich getan habe. Ich weiß noch, ich habe da eine Geschichte, da war ich 3-4 Jahre, vielleicht eine relativ frühe Kindheitserinnerung bei mir. Wir hatten ein altes Häuslein am Feld, ein kleines Häuslein, wirklich ein kleines Häuslein. Meine Eltern hatten nicht so viel Geld und wir waren aber schon 4 Kinder. Am Anfang haben wir zu viert in einer Stube geschlafen, für mich war das schön, war gar nicht schlimm. Und dann ging hinten an unserer Kinderstube, ging eine Tür hinaus auf so, ja, ein Shop, sagt man in dem Fall, so ein Speicher nochmal oben, der war offen Richtung Hof runter. Und da haben sie alle gesagt, Lothar, da darfst du nie die Tür aufmachen und rausgehen. Warum? Wir hatten Angst, dass ich zu nah an den Abgrund komme und da runterstürze in den Hof. Naja, 3, irgendwann bin ich an diesen Riegel drangekommen, vielleicht war ich auch 4 und ich habe ihn aufgeschoben und bin da raus und habe mir das mal von oben betrachtet, die Landschaft, und wieder rein, wieder zugemacht. Ich weiß nicht, wie sie es mitbekommen haben. Sie wussten es dann, vielleicht habe ich den Riegel nicht mehr richtig zugeschoben, ich weiß nicht genau. Am Abend kommt der Vater heim und er sagt, ich habe dich heute gesehen. Wahrscheinlich hat er das von der Mutter schon gesteckt bekommen. Ich sage, was war denn? Sagt er, du warst auf dem Shop. Ich sage, oh, ja. Ja, man liegt ja da nicht. Man ist ja ertappt. Er hat gesagt, ich habe in der BASF ein großes Fernrohr und da sehe ich dich immer. Ich bin da nicht mehr raus. Wirklich nicht mehr. Aber solche kleinen Dinge, wo uns bewusst wird, wie wir dran sind, die Dinge zu übertreten, die wir nicht tun sollten. Bis zum Ende möchte der Feind, dass wir in diesen Lügen bleiben. In der 3. Strophe schließt Luther, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, er uns doch nicht fällt, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen, ein Wörtlein kann ihn fällen. Mein 5. und letzter Punkt. Ein Wörtlein. Was ist das Wörtlein? Welches Wörtlein entreißt uns diesem mächtigen Feind der Lüge? Welches Wörtlein nimmt ihm die Macht über mich? Nimmt ihm die Gewalt über unser Leben? Als Jesus das erste Mal im Johannesevangelium offen über sein Sterben spricht, sagt er, Johannes 12, 31, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Habt ihr den Eindruck, dass er hinausgeworfen ist? Ach, ich auch nicht. Wenn man diese Welt sieht, denkt man, er ist immer noch am Toben. Und doch sagt Jesus das. Und er sagt es in Bezug aufs Kreuz, in Bezug aufs Leiden. Das heißt, er sagt, dieser Feind muss hinausgeworfen werden bei denen, die sich unter meinem Kreuzesschatten bergen. Da hat er keine Macht mehr, keinen Platz mehr, keinen Raum mehr. Da ist er draußen. Triumphal schreibt Paulus in 1. Korinther 15 über den Sieg des Lebensfürsten, über den Todesfürsten. Im 54. Verslein heißt es dort, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Habt ihr die Logik verstanden dahinter? Das Gesetz spricht uns schuldig. Wenn ein Mensch wäre, ein Mensch, einer, nur einer, der das Gesetz halten würde in allen Stücken, an dem man keinerlei Schuld führt, an dem man keine Sünde finden kann, dem man keiner Sünde überführen kann. Wenn einer wäre, dann wäre dem Gesetz Genüge getan. Das ist Jesus Christus, der Erstling, der Erste und Einzige. Wenn dieser eine aber, der dieses Gesetz in allen Stücken erfüllt, sagt, ich will mich geben, als Lamm, als Opfer, für all die, die sich an mich binden, dann zahlt er. Dann zahlt er dem Gesetz aus. Dann zahlt er der Gerechtigkeit Gottes aus. Dann macht er deutlich, die Gerechtigkeit Gottes ist gültig. Hat Wertkraft ist Instanz, ist nicht hintergangen, ist nicht umgangen, sondern erfüllt. Das Wörtlein ist letztlich das Wort der Wahrheit im Tiefsten, der Bürge hinter diesem Wort, der sein Wort hält und unseren Schuldbrief bezahlt, zerreißt und dem Feind jegliches Recht an und auf uns nimmt. Jegliches Recht. Kolosser 2,14 folgende: Als er Christus die uns entgegenstehende Handschrift oder den Schuldbrief in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Als er die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich bloß. In ihm hielt er über sie einen Triumph. An diesem Ziel und Wendepunkt der Geschichte am Kreuz von Golgatha, da machte der lebendige Gott ein für allemal klar, wer der Lügner ist und wer die Wahrheit ist. Er entblößt den Feind und seine Lügenpropaganda. Und die Lügenpropaganda des Feindes ist immer, immer, bis heute, die Infragestellung Gottes. Die Infragestellung Gottes. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie Gott. Immer das Gleiche, gleiche Muster. Das ändert sich nie. Und entreißt uns so dem Machtbereich des Feindes. Wer Golgatha für sich gelten lassen kann in seinem Herzen, der findet keinen Funken Misstrauen mehr gegenüber diesem Gott, der Wort hält, dem mein ganzes Vertrauen gebührt, meine ganze Liebe, da er uns ohne Abstriche aus unserer selbstverschuldeten Verlorenheit herauszulieben vermag. Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Wir wollen stille werden und beten, wer kann, darf sich erheben. Welch ein Gott, welch ein Gott bist du? Du bist unvergleichlich. Du hast einen Rettungsplan schon ins Auge gefasst vor Anbeginn der Welt. Du wusstest um Fall und Verlorenheit. Und du wusstest um Rettung und Geborgenheit. Du wusstest, was es dich kosten würde, uns zu schaffen. Und du wusstest, was es kosten würde, uns aus dir zu gebären. Und seine Geburt zu schenken, die nicht fleischlich, sondern geistlich ist. Und sein Leben zu schenken, das nicht zeitlich, sondern ewig ist. Und sein Menschsein zu schenken, das nicht getrennt, sondern gebunden an dich ist. Du wusstest und hast von Anfang an geliebt. Dein Geschöpf geliebt, bedingungslos. Großartig, unbegreiflich für unseren Verstand, viel zu groß für unser Denken. Ach, dass doch auch unser Herz mehr und mehr von dir erfassen möge. Schenk, dass dein Wort tief in unser Leben greift. Wir dich immer lieber gewinnen, Tag um Tag, kindlich, wie ein Kind seinen Vater anschaut und immer mehr sieht, wie schön der Vater ist, wie gut er es meint, wie treu er sorgt. Ach, es gibt so viele kaputtene Vaterbilder. Aber du bist der Vater, der es gänzlich gut meint, dessen Gedanken Gedanken des Friedens sind, Gedanken des Heils. Und so dürfen wir zu dir sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Ja, wir singen noch gemeinsam ein Lied. Jesu, meine Freude. 508, die Strophen 1 bis 3 und 6. 1 bis 3 und 6, Jesu, meine Freude. Ja, wir heben uns unter den Segen Gottes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Eine gute Woche in Gottes Hand. Wir hören noch auf ein Nachspiel und verabschieden uns von denen an den Telefonen oder Rechnern. Auch euch eine gute Woche, Gottes Segen.